Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Wenn es so gut aussieht, macht es mir Spaß, hier vorne zu stehen und mal euch so anschaut. Und so schön bunt. Sogar pink und rot nebeneinander, das ist toll. Ich mag das. Mut zur Farbe. Und ich mag, dass wir ein Thema natürlich auch haben. Ihr habt das schon gelesen, ich weiß. Aber dennoch, für die, die es jetzt hören auf irgendeine Weise, willkommen auch dem Livestream, bittet, sucht, klopft oder abgekürzt BSK. Wir haben mal eine neue Abkürzung mit einer tiefen Bedeutung. BSK, bittet, sucht und klopft. Und genau um die drei Dinge geht's. Und zwar ist es unser Jahresmotto als Kirche für dieses Jahr. Und ich möchte, dass wir jetzt die Bibel rausholen und Matthäus 7, Vers 7 bis 11 zusammenlesen. Ich will so wenig rascheln, ihr habt alle schon die elektrischen Bibeln, ich verstehe. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, sag mal jeder, jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr, sag mal, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Da stecken ganz viele Schlüssel drin. Schlüssel, um zu finden. Schlüssel, um zu erhalten. Schlüssel, um offene Türen zu finden, durch die wir hindurchgehen können, Durchbrüche zu erleben. Nachdem Jesus über großzügiges Geben, nachdem er das Vaterunser uns beigebracht hat, nachdem er viel über die Liebe zum Geld und über Sorgen in seiner berühmten Bergpredigt sprach, fasste er das Ganze in den Versen 7 und 8, die wir gerade gelesen haben, des 7. Kapitels von Matthäus zusammen. In diesen drei Schlagworten. Bittet entschieden, so sagt es das Neue Testament rot, bittet entschieden und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Lasst uns das Wort bitten mal kurz anschauen, weil das ist der Schlüsselbegriff in dieser ganzen Passage. Aiteo, das griechische Wort, was hier übersetzt wurde mit bitten, bedeutet etwas haben wollen, ernstlich entschieden bitten, fordern, verlangen. Hier ist es im imperativen Präsens, bringt es eine entschlossene Haltung beim Gebet zum Ausdruck. Es muss nicht unbedingt im Sinne von fordern verstanden werden, wohl aber im Sinne eines ernstlichen und zuversichtlichen Betens, das damit rechnet, das Erbetene auch zu erhalten. Okay? Bittet ist also ein kurzes Wort mit einer immensen Bedeutung, um diesen ganzen Abschnitt und nicht nur diese zwei Verse, sondern um die ganze Bergpredigt letztlich zu verstehen. Weil das ist der Abschluss, das ist die Zusammenfassung, die komprimierte Zusammenfassung dessen, was Jesus über mehrere Kapitel gelehrt hat. Bitten, suchen und klopfen sind also nicht, wie man jetzt im ersten Blick denken könnte, ein Dreiklang. Drei gleichwertige Begriffe, die auf einer Ebene stehen. Sondern eine Sache, die Jesus hier rät. Jesus spricht über das Bitten und beschreibt es in diesen beiden Variationen. Sucht, klopft. Ich möchte euch einen Videoclip zeigen. Ich hoffe, ihr seid soweit oben. Bitte film an.
Thank you. Was sind die Ursibi? Es kann ja so gewirken.
Let's see it, buddy. Buddy, wait. Okay.
This is my water gun.
It's not hooked up to a hose, though, buddy. You gotta hook it up to it.
Touché.
That's not good.
What do you have?
Nice. You remember how to use it?
Warum zeige ich euch so einen verrückten Kurzfilm? Also für die, die es nicht gesehen haben, hier waren Kinder oder ein Kind und es hat seine Fantasie freien Lauf gelassen und Dinge erlebt mit einfachsten Spielzeugen, die man natürlich nicht wirklich erlebt, aber jeder, der mal Kind war, weiß, dass dann ein Duplo-Pistole nicht einfach nur eine Duplo-Pistole ist, sondern dass es natürlich eine echte Waffe, den Todesstand zerstören kann. Logisch. Dass eine Pfütze nicht einfach nur ein bisschen Wasser ist, sondern dass da irgendwas Geheimnisvolles drin ist. Eine Szene fehlte, die war dem anderen Film noch, den ich erst hatte. Da geht ein Kind mit einem Schulranzen raus, macht die Tür auf, draußen ist alles hell und dann macht es den Schritt und das ist wie ein Fallschirmspringer, der aus dem Flugzeug hüpft, fällt dann unten ins Abenteuer hinein. Das ist was Kinder oft noch haben, diese Vorstellungskraft, dieses, wow, hier passiert was Cooles. Und mal ehrlich, je älter wir werden, desto rationeller ist das alles. Es ist doch nur eine Pistole aus Legosteinen oder Duplostein. Es ist doch nur eine Pfütze, es ist doch nur ein Karton, doch keine Zeitmaschine. Es ist doch nur ein McDonald's-Spielzeug und keine Rakete. Mir hat es geholfen, mich zu erinnern, wo ich herkam. Und mir hat es auch geholfen, mich an etwas zu erinnern, was mein König und Herr mal gesagt hat. Und der Zusammenhang ist nicht aus der Luft gegriffen. Er sagte, werdet wie die Kinder, denn denen gehört das Himmelreich oder eine andere Übersetzung. Die kommen hinein, die können es ergreifen. Was hat das alles mit Bitte, Sucht, Klopft zu tun? Das ist ganz einfach. Bei all dem, was wir bitten, geht es um Glauben. Und bei all dem, was wir glauben, geht es ganz entscheidend um Hoffnung. Hebräer 11, Vers 1 bis 3, wohl bekannt für viele von euch. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Ich beschäftige mich seit ein paar Jahren mit Erweckung, vor allem mit der Azusa Street Revival, Los Angeles 1906. da wo die Pfingstbewegung geboren wurde. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr beeindruckt bin ich von einer Tatsache. Die Leute, die diese Erweckung auslösten, waren sehr einfache Persönlichkeiten. Da waren wenig Theologen dabei. Es waren einfache Leute, teils Leute, die nicht lesen und schreiben konnten. Da waren blinder Prediger, farbiger Prediger. Ich meine, wir reden von 1906. Diese Leute hatten kaum Rechte. Und doch passierten in dieser Erweckung nachweislich mit die größten Heilungswunder, von denen ich in meinem Leben je gehört habe. Oder hast du jemals jemand gesehen, der keinen Arm mehr hatte und durch Gebet wuchs dieser komplette Arm wieder aus? Oder Augenhöhlen, die leer waren und durch Gebet entstanden neue Augenbälle in den Höhlen? Ich habe sowas noch nicht live gesehen. Es zeigt uns aber, was das Dinge möglich sind, die wir nur jetzt noch nicht gesehen haben. Vielleicht, weil wir sie uns nicht vorstellen können. Was können wir uns vorstellen? Wo ist unsere Imagination? Wo ist unsere Vorstellungskraft? Wo ist das Limit? Ja, ich kann glauben, dass Gott meinen Schnupfen heilt. Okay, ist schon gut. Dann hast du ein Bild der Hoffnung schon entwickelt. Das heißt, hierfür kannst du dir etwas abholen aus dem himmlischen Vorratslager, was für dich bereitsteht. Nur stehen dahinter noch andere Dinge, die noch entspannender und interessanter sind. Und ich glaube, dass das es ist, was Jesus meinte, dass wir werden müssen wie Kinder, die diesen simplen Glauben haben. Ich mag den Witz, wo Engel zuschauen, wie Gott Adam schuf. Und dann gingen sie so zum Adam und drückten so, merkten das Fleisch auf dem Knochen und Haut. Und die schüttelten unglaublich die Köpfe und sagten, wie kann etwas real sein, was man anfassen kann? Wesen, die eine Ewigkeit in einer geistlichen Wahrheit und Wirklichkeit lebten, die hinter all dem ist, was wir hier haben. Denkt an den Film Die Matrix, einige haben ihn gesehen. Der drückt so ein bisschen was davon aus. In wessen Matrix lebst du, könnte man fragen. Lebst du in Gottes Matrix? Dann ist eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, aus der die jetzige Wirklichkeit, die wir anfassen können, gespeist wird. Das ist, was wir Christen zutiefst glauben. Da hängt alles dran. Wenn das nicht wahr wäre, dass es hinter dieser Welt, hinter dem Vorhang dieser Welt, eine andere Welt gäbe, wäre unser Christsein kein Christsein. Dann würden wir das Evangelium gar nicht mehr verstehen. Ich mag das Bild der Lokomotive gerne. Mir hilft es immer wieder zu verstehen, worum es im Glauben eigentlich geht. Wir haben vorne die Lok mit dem Triebwagen. Das ist der Glauben. Das steht für unseren Glauben. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass auch Christen sich darauf festbeißen und sagen, das ist, worum es geht. Glauben, Glauben, Glauben. Und das ist so. Aber was zieht denn der Glauben? Ich sollte vielleicht noch die Verbindungsstellen anmalen, sonst wirkt das Bild nicht wirklich. Was zieht der Glauben? Laut meiner Bibel zieht der Glauben immer die Hoffnung. Und darum ist die Hoffnung das entscheidende Element, wenn dein Glauben was hervorbringen soll. Ich habe herausgefunden, dass selbst negativer Glaube, wir nennen das Angst, Furcht, Sorge, auch etwas zieht. Weil das ist dann der Anhänger. Wenn mein Glauben Müll im Anhänger hat, wird es den Müll ziehen. Wohin? In mein Leben. Die Bilder der Hoffnung, von denen Hebräer 11, Vers 1 bis 3 spricht, sind das, was wir entwickeln müssen. Nur so hole ich die Dinge in mein Leben, die Gott für mich vorgesehen hat. Ganz entscheidender Punkt. Ein Punkt, den wir hören und hören und hören und hören und hören und nochmal 100.000 Mal hören müssen. Immer wieder, immer wieder. Ich muss das immer wieder hören. Ich kenne das seit 30 Jahren. Word of Faith, Wort des Glaubens, ist für mich eine bahnbrechende Lehre, die ganz klar auf dem biblischen Fundament steht. Aber was auch wahr ist, ist, dass ich es immer und immer wieder hören muss. Lass uns das Wort Hoffnung mal anschauen, was hier in Hebräer 11, Vers 1 steht. Ich wiederhole nochmal die Bibelstelle. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine Definition des griechischen Wortes für Hoffnung ist eine intensive, weißglühende Erwartung, dass etwas passieren oder eintreffen wird. Manfred Roth übersetzt diese Bibelstelle übrigens so. Glaube aber ist eine Grundlage und Verwirklichung, eine Besitzurkunde dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Eine Besitzurkunde. Okay, wenn dein Glauben eine Besitzurkunde ist, die das Bild der Hoffnung beinhaltet, was steht drauf? Was steht auf deiner Besitzurkunde? Was gehört dir jetzt schon? Was glaubst du? Die Übersetzung, das Buch übersetzt es so. Der Glaube stützt sich auf die Dinge, auf die man hofft und ist das Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind. Tatsachen, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind. Hinter dem Vorhang. In dieser geheimnisvollen, himmlischen Welt. Bevor wir also über diese drei Gebetsattribute reden, müssen wir uns bewusst werden, welche Bilder der Hoffnung in uns vorhanden sind. Bilder der Hoffnung könnten sein Ängste, Sorgen, Zweifel, Unsicherheiten, negative Erwartungen und, jetzt hört gut zu, negative Erfahrungen. Du hast was erlebt, vielleicht als Kind, vielleicht auch als junger Gläubiger, was gar nicht gut war, was gar nicht im Willen Gottes war, was der Teufel gewirkt hat in irgendeiner Weise. Und dieses Bild ist nach wie vor da. Was weiß ich, vielleicht ist deine Mutter früh gestorben oder es ist an einer elenden Krankheit zugrunde gegangen. Und dieses Bild ist da für deinen eigenen Tod. Du hast da nie bewusst drüber nachgedacht, aber wenn du an deinen Tod denkst, denkst du, ah, okay, ein Jahr Siechtum und Krebs und das und was auch immer da war. Okay, so stirbt man dann wohl. Das ist wohl dann, was ich erwarte. So, wenn ich also auf das Sichtbare schaue und meine Bilder der Hoffnung aus dem Sichtbaren hole, zum Beispiel aus meinen Erwartungen oder aus dem, was ich beobachtet habe woanders, dann sind diese Bilder nicht das, was ich wirklich ziehen will. Das möchte ich nicht wirklich in mein Leben hineinziehen. Wie ändere ich das? Indem ich das Wort Gottes kenne und es höre und höre und höre und höre und höre. Immer wieder neu. Wigglesworth war das, der sagte, wie war der Satz wörtlich? Ich glaube, ich kriege es nicht wörtlich zusammen, aber inhaltlich so viel wie, es gibt nur eine Möglichkeit, seinen Glauben zu schwächen und seine Heilung nicht zu bekommen. Und das ist, den Nachschub am Wort Gottes gering zu halten. Die Depots nicht zu füllen. Das ist ungefähr, was er sagte. Der französische Philosoph Gabriel Marcel hat mal gesagt, Hoffnung ist eine schöne Erinnerung an die Zukunft. Was ist deine Hoffnung? Ist es eine schöne Erinnerung an die Zukunft? Eine Erwartung an die Zukunft? Eine positive Erwartung? Oder ist es eine Angst? Ja, ich meine, wir kennen alle die Geschichten von alternden Filmstars, die es nicht ertragen können, dass sie Falten bekommen und alles Mögliche tun, um nur ein junges Gesicht, einen jungen Körper beizubehalten und dabei dann furchtbare Dinge tun. Das ist ein Extrembeispiel, aber letztendlich jeder einfache Mann, jede einfache Frau steht sich ja denselben Dingen entgegengestellt. Alter ist so eine Sache, die begegnet uns im besten Fall allen. Ja, gibt eine Alternative, aber über die reden wir jetzt nicht. Ich meine, Alter gehört zum Leben. Was für ein Bild hast du für dein Alter? Oh, hier gibt es so viele verschiedene Bilder. So grausame Bilder, so furchtbare Bilder. Regelrechte Ängste. Dieses Bild der Hoffnung könnte aber auch das Bewusstsein darüber sein, wer ich bin. Ihr kennt diese Schriftstelle vielleicht, wo Mose vom Gott berufen wurde, das Volk Israel in die Freiheit zu führen. Und Moses war sich völlig bewusst, wie unfähig er war. Und er sagte, Gott, wer bin ich? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal gestellt. Wer bin ich, Gott? Und Mose mag nicht gewusst haben, wer er war, aber Gott wusste, wessen er war. Wie wäre es, wenn du das Bild, wessen du bist, über das stellst, was du über dich denkst? Ich weiß, wessen Sohn ich bin. Und das heißt, ich weiß, zu welcher Familie ich gehöre. Und das macht meinen ganzen Wert aus. Das nicht meine Fähigkeiten, nicht Bildung oder Titel oder Geld oder Macht oder irgendwas, Besitz. Wer ich bin, wessen ich bin, macht aus, wer ich bin. Und das macht mein Bild aus. Und wenn ich mit diesem Bild in die Welt hineingehe, kann mich eigentlich niemand mehr verletzen. Niemand kann mir wehtun in der Weise, wie das sonst leicht möglich wäre. Weil, was weiß ich, wenn du der bist, der das große Auto fährst und das Auto ist weg, wer bist denn dann noch? Wenn du die bist, die immer hübsch und die attraktive ist und du wirst älter, wer bist du dann noch? Wenn du der bist, der super Manager und Erfolg und Geld und alles hat und morgen bist du arbeitslos, wer bist denn dann noch? Wenn du die Fitness Queen im Studio bist und morgen kommt irgendeine Krankheit und macht dich platt, wer bist du dann noch? Ey, du bist immer noch ihm. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Und das verlieren wir manchmal aus dem Blickwinkel. Und das kostet uns richtig was, wenn wir das verlieren. Weil dann wird das Leben auf einmal grau. Es verliert die Farben, weil wir vergessen haben, wer wir sind. Und vor allem, wessen wir sind. Wir könnten die Wahrheiten des Wortes Gottes, die Liebe, den Frieden, die Freude in diesem Hoffnungswaggon haben, der unser Glaube zieht. Dafür müssen wir natürlich das Wort Gottes kennen und wie gesagt, es hören und hören und hören. Hören meint, ich lese es mir selbst vor. Ich höre mir es in der Predigt an oder auf einer Zelltreffen. Ich suche mir Gelegenheiten, viel Zeit in diesem Wort zu verbringen, weil das Wort Gottes, die Bibel, ist die Antwort auf jede Frage, die du jemals haben kannst. Es war immer so und es wird immer so sein. Es gibt keinen Ersatz hierfür. Wie wäre es, wenn die besten Erwartungen, wie wäre es, wenn das Rechnen mit übernatürlichen Kraftwirkungen Gottes in diesem Waggons wäre? Wie wäre es, wenn zum Beispiel dein Waggon mit Heilungszusagen gefüllt ist, in der Zeit, wo du gar nicht krank bist? Und wenn dann irgendeine Krankheit kommt, weißt du sofort, wie du mit ihr umgehst. Du musst erst nicht lange Bücher lesen und Predigten hören, bevor du wieder deinen Glaubenstank für Heilung aufgebaut hast. Du hast den ja. Er ist da. Du beschäftigst dich permanent mit den wichtigsten Themen des Lebens. Dazu gehört für mich Heilung dabei. Ich lese immer wieder über Heilung. Und ich lebe in göttlicher Gesundheit. Das ist noch besser, als immer Heilung zu brauchen. Wobei Gott kein Problem damit hat, wenn du krank bist. Überhaupt keins. Er ist ja gekommen, um dir zu begegnen. Nicht nur durch Heilung, aber auch. Er liebt es, seine Kinder gesund zu sehen, oder? Wenn du Vater oder Mutter bist, hättest du ein Problem damit, dein Kind gesund zu sehen? Hättest du es lieber krank und elend? Jesus sagte, wie viel mehr will er dir all das Gute geben, was du brauchst? Es ist also nicht Gottes Problem. Wir in unserem wankelmütigen Glaubensleben, wisst ihr, das ist manchmal wie so ein schlechter Aktienkurs, mal rauf, mal runter und dann werden wir krank, wenn wir gerade unten sind und dann sagen wir, Gott, warum lässt du das zu? Bla, 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 bla und reden die dümmsten Wörter aus unserem Mund, die dann wieder zu Bildern der Hoffnung werden. Ah, Gott lässt das zu, ah, okay, weil wir glauben uns. Du glaubst das, was du sagst. Deswegen müssen wir aufpassen, was wir sagen. Ja, aber ich fühle das gerade so. Okay, ist dein Recht zu fühlen. Ist auch dein Recht, den Gefühlen nachzugeben. Nur dann beschwer dich nicht bei ihm. Weil du wirst das haben, was du sagst, sagt das Wort Gottes. Deine Worte haben Power. Und du bestimmst, welche Worte du aussprichst. Du kannst immer über das reden, was ist, oder über das, was du willst. Amen. Danke, Schwester. Ich möchte jetzt nochmal den Römer 10, Vers 17 lesen. Demnach kommt der Glaube aus der gehörten Botschaft, die gehörte Botschaft aber durch das gesprochene Wort Gottes. Okay, das ist der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag hierher pilgern oder wo auch immer du das hörst, in deine Kirche gehst, um zu hören. Deswegen schlägst du jeden Morgen natürlich, bevor du aus dem Haus gehst, deine Bibel auf. Lässt das Wort zu dir reden, nimmst dir eine Zeit damit und gehst nicht einfach so nach deinen Gefühlen. Weißt du, da fühlt man sich morgens nicht immer so stark, oder? Geht es dir wie mir? Mal aufstehen, ist nicht der erste Gedanke immer ein positiver. Aber das erste Wort kann ein positives sein. Weißt du, was ich morgens sage, bevor ich aufstehe? Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich werde mich freuen und fröhlich sein. Das ist mein erster Satz, bevor ich das Bett verlasse. Das ist nicht so atemberaubend theologisch. Und ich sage, das hilft. Weil es ist Wort Gottes. Sprich Wort Gottes aus. Such dir deine Bibelstelle, die dir besser erscheint und mach was daraus. Bitten erfordert also die richtigen Bilder, die richtigen Vorstellungen. Denk an die Kinder vorhin. Wir sollen uns keine verrückten Sachen vorstellen, sondern die Dinge, die das Wort sagt. Und da steht, Jesus heilte. Und da steht, die Toten wurden auferweckt. Und da steht, Gebundene wurden frei. Jedes Mal, wenn du das liest, macht das was mit dir. In dir wächst etwas. Am Anfang vielleicht ein kleines Pflänzchen durch den Asphalt der Härte des Herzens. Und dann, wenn du mehr liest, wird es größer und größer. Irgendwann durchbricht es mehr davon. Und irgendwann entsteht da ein kleiner Wald und grünt und Früchte entstehen. Und du merkst, das Leben läuft auf einmal anders. Ich verspreche keine Schnelllösung. Dafür bin ich zu lange im Glauben. Ich weiß, dass gute Dinge wachsen müssen. Ich bin Gärtner mit erster Ausbildung. Ich weiß genau, dass das stimmt. Gute Dinge müssen wachsen. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Pflege. Du bist der Herr deines Gartens oder die Chefin deines Gartens. Dein Lebensgarten. Und auch wenn Gott alles weiß, hat er sich festgelegt, dass er hören will, was wir zu sagen haben. Der Prozess des Aussprechens unserer Not, unseres Bedarfs, unserer Wünsche ist Teil des göttlichen Klärungs- und Antwortungsprozesses. Schon während wir noch reden, beginnen wir, seinen Willen in diesem Bereich besser zu sehen und zu verstehen. Und noch was, bitten erfordert Beziehung. Stell dir vor, ein wildfremder Mensch klopft bei dir an die Tür und sagt, ich brauche mal 1.000 Euro von dir. Ich gebe sie dir nächste Woche zurück. Ich bin fast sicher, wer auch immer das ist, er wird ohne die 1.000 Euro dein Haus wieder verlassen. Es sei denn, der Herr spricht sofort klar zu dir. Aber was ist, wenn das deine Schwester ist, deine Mutter, dein Bruder, ein guter Freund? Macht das einen Unterschied? Wenn du das Geld irgendwie auftreiben kannst und der irgendeine Not hat, würdest du ihm zu helfen versuchen, richtig? Weil er eine Beziehung hat zu dir. Und so ist es mit Gott auch. Wir haben eine Beziehung. Die Frage ist nur, pflegen wir diese Beziehung mit Gott? Normalerweise bitten wir die, zu denen wir eine enge Beziehung haben, denen wir vertrauen, die mit uns verwandt oder befreundet sind. Und Gott ist so jemand. Gott ist unser Vater. Er liebt es, uns zu helfen. Er hat kein Problem damit. Und Beharrlichkeit ist eine gute Sache dabei. Manch einer sagt, ich habe aber schon mal gebetet. Nun, ich kann nicht in dein Herz schauen. Ich weiß nicht, wie viel Glauben da war, wie das Paket der Hoffnung hinten drauf geschnürt war. Aber ich weiß, wenn es noch nicht da ist, solltest du daran arbeiten. Gib nicht auf. Bleib beharrlich. Jesus gibt uns selbst ein paar Beispiele dazu. Hier steht zum Beispiel in Galater 6, Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten oder aufgeben. Mit anderen Worten, Paulus sagt uns ganz klar, Leute, ihr werdet garantiert eine Ernte haben, ich kann euch nicht genau sagen, wann. Aber wenn ihr nicht aufgebt und ihr das Richtige bittet, kommt die Ernte. Oder Lukas 11, Jesus spricht hier, wenn einer von euch einen Freund hätte und ging zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind schon bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ihr seht eine Parallelstelle zu dem, was wir heute als Predigtext haben, mit einem wunderschönen Beispiel dazu. Was bedeutet denn das Wort unverschämt? Ohne Scham. Das Wort unverschämt ist manchmal ein Negativbegriff in unserer Sprache. Der ist ja unverschämt. Also ich höre das selten als Lob. Oh, der ist aber unverschämt. Aber eigentlich ist es kein negatives Wort. Ohne Scham zu sein, ist eine gute Sache. wenn ich mich nicht schämen muss, weil ich meinen Vater kenne und ihn um etwas bitte, ist das eine gute Sache. Ich habe das Wort seit ein paar Monaten auf dem Kieker und ich bemühe mich, sehr unverschämt zu sein in vielen Bereichen. Gefällt nicht jedem, aber mir gefällt es. Ja, so sieht es aus. Siehst du? Und wir lernen immer, wenn wir das Wort Gottes näher betrachten, dann spricht das eine oder das andere uns stärker an. Wir merken, wow, Gott, das ist ja gar kein negativer Begriff. Gott empfiehlt uns ja hier, seid unverschämt. Seid unverschämt. Bittet. Klopft an, sucht. Es ist alles da. Das Wort suchen. Erinnerst du dich noch daran, wie du Jesus kennengelernt hast? Erinnerst du dich noch an die ersten Predigten, die ersten großen Wahrheiten aus der Bibel, die du erkannt hast für dich selbst? Denk mal kurz nach. Erinnerst du dich noch an die Leidenschaft? Vielleicht an den Glauben, den du damals für Heilung hattest, wo du das erste Mal diese Dinge gehört hast? Für uns war das revolutionär, für meine Familie, meine Mutter, mein Vater, meine spätere Frau. Das hat uns geflasht. Unser ganzes Weltbild hat sich verändert innerhalb von wenigen Monaten. Wir sahen auf einmal hinter den Vorhang. Wir hatten keine Ahnung bis dahin, was wirklich dahinter war. Wir dachten, irgendwelche esoterischen Weisheiten, irgendwelche spirituellen Dinge seien da. Wir hatten keine Ahnung. Ist ja so, man denkt ja manchmal, man wüsste so viel, weil man vielleicht irgendwelche Signale empfängt oder irgendwelche Dinge beobachtet und sich selbst auslegt. Aber wir hatten keine Ahnung. Erst dann erkannten wir, Jesus ist hinter dem Vorhang. Die Ewigkeit bei Gott ist hinter dem Vorhang. Und die läuft parallel zu unserem Leben die ganze Zeit mit. Wir können jederzeit sozusagen mal rüberpacken und was zu uns rüberziehen. Das war für uns ganz brandneu und hat uns sehr geprägt. Erinnerst du dich noch an deine Träume? An das, was du damals alles für Gott rocken wolltest? Nachdem du ihn gefunden hast? Vielleicht hast du die Zeit auch noch gar nicht gehabt und die kommt noch. Und hoffentlich, wenn du sie gehabt hast, kommt sie wieder. Ich erinnere mich an eine Frau, wir waren in einem Gottesdienst von der Kirche, die wir sehr gerne haben in Amerika, so nach der Konferenz noch am Samstagabend. Da wurde uns ein Video gezeigt, ein Interview. Der junge Pastor war bei einer Dame und hat die interviewt, die schon seit 25 Jahren zu dieser Gemeinde gehört. Und diese Frau war viele Jahre im Rollstuhl, trug eine Perücke, sie wirkte nicht sehr gesund, aber sie wirkte sehr, sehr fröhlich. Und sie erzählte von ihren Träumen. Sie erzählte, wo der Vater vom jetzigen Pastor damals den Gemeindebau geplant hat, ein Gebäude für 30 Millionen Dollar, richtig groß, und sagte, ich hatte ja nichts, ich war ja sogar eine Weile obdachlos. Aber dann habe ich was gemacht, sagt sie, ich habe alle Münzen aufgesammelt, Pfennige, Cents, die ich überall gefunden habe in der Stadt Tulsa. Und dann kam der Tag und dann habe ich deinem Papa das eingelöste Geld, 5.000 Dollar. Da könnte man denken, wie, die Frau hatte doch selbst gar nichts. Und dann erzählte sie weiter, sagt sie, ich habe ausgesät, weil in meinem Waggon war Glauben für Wohlstand, obwohl sie nichts hatte, wie gesagt, sogar auf der Straße gelebt hat. Und sie sagt, in dem Haus, war ein sehr schönes Haus, wo das Interview stattfindet, das ist mein Haus, sagt sie. Dann fragte der Pastor, und wie lange hast du noch abzuzahlen? Sagt sie, ist alles bezahlt. Gott hat mich so reich geschenkt mit dem. Sie hat ihre Heilung noch nicht gesagt, ich glaube nach wie vor für meine Heilung, aber die war so voller Freude. Die war so begeistert von ihrem Gott. Und ich denke mir, mein Gott, wenn ich nur ein Drittel ihrer Probleme hätte, wie schnell könnte man ganz anders drauf sein? Das war für mich so ein Vorbild. Dass ich, wow, man geht immer vom Optimum aus. Das Optimum muss da sein und dann darf ich richtig stabil im Glauben sein und großzügig sein. Ach, die Frau hat mir gerade das Gegenteil gezeigt. Ach, nee, das ist überhaupt nicht abhängig von den Umständen, in denen du lebst. Überhaupt nicht. Du bestimmst, wie du drauf bist. Wie du Gott vertraust. In jeder Lage. Denkt an dieses Bild, was Jesus uns gab von den beiden Häusern. Das waren ja nicht mehr, es waren ein Haus auf dem Fels und dann die anderen, die auf dem Sand gebaut haben. Und wir wissen, dann kam der Sturm, die Flut. Und war es nicht derselbe Sturm für beide Arten von Häusern? Ging nicht auch das, was auf dem Fels gebaut hat, durch Stürme? Ja, und der Sturm rüttelte an dem Haus. Aber es fiel nicht. Das war mir so bewusst im Moment. Die Frau hat auch Stürme, genau wie viele andere. Aber ihr Haus war auf dem Fels gebaut. die hat diese Stürme alle überstanden und hat ihre Freude nie verloren. Freude und Frieden, ich sag's immer und immer wieder, sind die beiden Flügel, die uns über die Umstände bringen. Alles andere hält uns unter den Umständen. Wenn wir diese beiden, ich rede von göttlicher Freude, nicht von menschlicher Freude. Menschliche Freude, was du kriegst, ein neues Auto, Gehaltserhöhung, die Freude ist da, eine Woche, zwei Wochen und irgendwann ist diese Art von Freude nicht mehr existent, richtig? Menschliche Freude verfließt wie alles. Aber göttliche Freude ist etwas, die immer zu stark bleibt. Und göttlicher Frieden ist genauso. Du kannst Zeiten erleben im natürlichen Leben, wo du Frieden hast. Boah, alles läuft gerade so richtig rund. Geld ist genug da, gesund ist mal, die Familie ist gut, alles ist gut. Aber wie lange hält so ein Frieden? Dann geht irgendwo, bricht irgendwas ein, irgendwas passiert und schon hast du den Frieden verloren. Aber göttlicher Frieden ist über dem Natürlichen. Wenn du diese Art von Frieden hast, ich will nicht sagen, es ist egal, was passiert, aber es tastet deinen Frieden nicht an. Du kannst mitten in Krisen sein und kannst Friede und Freude haben. Verstehen die Leute um dich herum vielleicht nicht immer, ist auch nicht wichtig. Aber dich hält es über den Umständen. Das ist meine Erfahrung mit diesen beiden Kräften. Und ich rate die, unterschätze sie nicht. Wisst ihr, wir verlieren manche Dinge. Deswegen hat Suchen ja was mit Suchen zu tun. Wir verlieren aber auch manchmal gute Dinge. Manchmal einfach durchs Leben auf dieser Welt. Manches bekommt man gestohlen. Und manchmal entdeckt man erst, was man verloren hat, wenn man es benötigt oder wenn man es bei jemand anderem sieht. Ich hatte auch mal so eine Jacke. Die war so cool. Aber irgendwie habe ich sie nicht mehr. Die war so richtig in vor 20 Jahren und jetzt wieder. Und jetzt habe ich sie nicht mehr. Ja, so Momente gibt es. Wenn du an die ersten beiden Jahre deines Glaubenslebens denkst, was vermisst du heute? Was fehlt? Ich bin sicher, wenn du länger darüber nachdenkst, dir fallen Dinge ein. Mir fallen Dinge ein. Und ich denke öfters darüber nach, um sie zurückzuholen. Ich will sie mir nicht rauben lassen und ich will sie auch nicht verlieren, weil diese Dinge sind Leben denen, die sie finden. Und Heilung für ihr ganzes Fleisch, sagt Sprüche. Das Wort Gottes. Wir wissen, dass der Teufel ein Dieb ist, richtig? Johannes 10,10 sagt, er stiehlt, tötet und zerstört. Das war immer sein Job. Seine Job Description, seine Tätigkeitsbeschreibung. Vor allem tötet er eins, stiehlt eins, zerstört eins. Und das ist, er zerstört den Glauben, indem er die Hoffnung nimmt. Hoffnung braucht Glauben. Glauben braucht Hoffnung. Der Glauben ohne Hoffnung transportiert nur noch einen leeren Waggon. Deswegen raubt er diese Dinge. Er raubt sie durch Erfahrungen, er raubt sie durch Ängste, durch Sorgen, durch all den Müll, der uns im Leben immer wieder begegnet. Auch uns Christen. Die Stürme kommen. Wie viel Autorität gibst du diesen Dingen in deinem Leben? Weil ist die Hoffnung weg, ist der Waggon leer. Verlass dich drauf, der füllt sich neu. Mit negativen Dingen. Mit Ängsten, Sorgen und so weiter. Süchten. Sucht ist doch nichts anderes als Suche. Männer suchen in Pornografie. Frauen suchen in Essen oder in anderen Beziehungen. All diese Dinge wissen wir. Es sind keine Stereotypen, es kann natürlich auch gemixt sein. Ich will nur sagen, Sucht heißt Suchen. Ich suche etwas, was mir verloren gegangen ist. Deswegen machen wir Dinge wie Sosos oder andere Seelsorgeeinheiten, um rauszufinden, was ist denn, was fehlt? Was ist denn das Eigentliche? Wo ist die Wurzel? Wie ist es verloren gegangen? Manchmal muss man ein Loch finden, um es zu flicken, damit nicht sofort die Sache wieder durchflutscht. Wir suchen bei Soso Wunden und Lügen. Das sind Löcher im Herzen, wo Dinge rausfließen, die gut waren und die wir eigentlich halten sollten, die in uns sogar zunehmen sollten. Was sollen wir suchen? Wir lesen im Vers 6,33, dass wir das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen sollen. Das ist unsere Suche. Das hat mit unserem Bitten zu tun. Und dann steht, da empfangen wir alles, was wir benötigen. Das Reich Gottes will gefunden werden. Jesus nennt hier ja viele Beispiele, auch in diesen Kapiteln vom Matthäus-Evangelium. Da geht es um die Suche der Schatz im Acker oder die Perle, die verlorene Münze, das verlorene Schaf. Alles Dinge, die verloren waren und gefunden wurden. Und Jesus gebraucht es immer als Beispiel, um zu sagen, das ist das Königreich. So soll es sein, ihr sollt es finden und sollt es wertschätzen wie diese Dinge. Nicht gleichgültig werden. Werdet nicht gleichgültig gegenüber seines Königreichs. Wir sollten die suchen, durch die Gott zu uns spricht. Menschen, die gute Frucht in ihrem Leben hervorbringen. Wenn du so Leute in deiner Umgebung hast, such sie. Halt dich an sie, lerne von ihnen. Sei nie zu groß, um von anderen zu lernen. Du würdest Gott verpassen in so vielen Varianten. Ich habe herausgefunden, Gott hat für mich so oft das Gesicht meiner Frau, aber auch die Stimme von anderen Menschen in meiner Umgebung, durch die er sehr klar und deutlich zu mir spricht. Würde ich das nicht ernst nehmen, weil ich sage, wer bist denn du, dass du mir was sagst? Ich wäre disqualifiziert, um von ihm zu hören. Weil Jesus sagt, die Demütigen, denen steht dabei, die erhöht er. Was ist Demut? Demut heißt, ich gebe zu, ich weiß nicht alles. Ich gebe zu, ganz persönlich, ich habe von vielem überhaupt keine Ahnung. Ich gebe zu, ich bin 100% abhängig von ihm. Du kannst das denken von mir, wie du willst, das ist die Wahrheit. Wenn du irgendwas anderes von mir gedacht hast, tut mir leid, warst im Irrtum. Das ist die Wahrheit. Das ist so entspannend, das zu wissen. Ich bin nicht Gott, aber ich bin sein. Ich weiß manchmal nicht genau, wer ich bin, aber ich weiß immer, wessen ich bin. Das hilft mir dann wieder rauszufinden, wer ich bin. Glaubst du, das könnte dir auch helfen? Den Willen des Vaters, den sollen wir suchen. Und ich muss das Suchen an den falschen Quellen beenden. Denn wenn Wahrheit und Lüge sich mischt, dann fängt es an zu stinken. Es ist nicht eine halbe Wahrheit, es gibt keine halben Wahrheiten. Es gibt nur ganze Lügen. Und immer wenn zur Wahrheit Lüge dazu kommt, wird es ungenießbar. Vieles von dem, was ich verloren habe, das kann ich nicht produzieren. In diesem Fall ist die Suche dafür entscheidend, dass ich erkenne, was ich brauche. Das Suchen führt mich dann an die Türe, wo das Klopfen nicht vergeblich ist. So führt mich das Suchen zum Klopfen. Wo und wie sollen wir anklopfen? Jesus sagt auch in Matthäus 7 hierzu einiges. Er sagt, die enge Pforte. Es gibt also eine Türe, die für uns gemacht ist. Und das steht für Heiligung, für Absonderung, für völlige Hingabe an Gott. Wir sollen das Heilige nicht den Hunden geben, die Perlen nicht vor die Schweine werfen. All das steht im 7. Kapitel von Matthäus. Unmittelbar vor dem, was wir eben als Einstieg gelesen haben. Da steht, wir sollen schnell und immer vergeben. Da steht, wir sollen andere nicht richten. Das sind unsere Türen. Immer wieder. Vergib schnell. Auch dir selbst. Das ist manchmal der größte Punkt. Richte niemanden. Lass den anderen ihre Freiheit. Jeder darf sein Leben selbst versaubeuteln. Ich darf es auch. Gott liebt mich trotzdem, aber er kann mir dann nicht immer so helfen, wie er es gern möchte. Stimmt's? Deswegen wünscht er sich natürlich, dass wir weise sind. Und deswegen hat er uns einen Geist gegeben, der Geist der Weisheit genannt wird. Der Heilige Geist ist da, um uns zu helfen in dieser turbulenten Phase unserer Existenz. Die dauert ja nur ein paar Jahrzehnte. Im Himmel lösen sich diese Fragen alle. Bin ich ganz sicher. Da wird alles klar sein. Hier ist noch nicht so alles so ganz klar. Hier lernen wir. Und das ist gut. Das ist eine Vorbereitungszeit, sagt Gott, für den Himmel. Übrigens, das dankbare Klopfen ist das Klopfen, was gehört wird. Im Glauben darf ich bereits in dem Moment für das Benötigte danken, wenn ich herausgefunden, weil gesucht habe, was mir abhanden gekommen ist. Ich danke dir für meine Heilung, Herr. Ich habe sie gerade eben erkannt aus deinem Wort. Ich habe sie in Empfang genommen. Sie ist mir. Niemand wird sie mir rauben. Wenn das im Glauben passiert, nicht jetzt nur nachgeplappelt, sondern weil du es im Wort entdeckt hast oder gehört hast, dann verändert es alles. Dann kommen Dinge zustande und Prozesse werden eingeleitet, geistliche Prozesse, die manchmal ganz schnell gehen, manchmal auch eine Weile dauern. Manchmal bitten wir Gott, damit er uns unser eigenes Herz zeigt. Und dann erst erkennen wir, was wir verloren haben und suchen es aufs Neue. Und da wir wissen, wo unser Vaterhaus ist, klopfen wir an die richtige Türe. Es geht ums Dranbleiben, wisst ihr? Manchmal hören wir zu früh auf, zu bitten, zu suchen und zu klopfen. Die griechischen Verben, die hier für bitten, suchen und klopfen stehen, die sind alle in der Verlaufsform geschrieben. In der Verlaufsform der Gegenwart. Das heißt, es geht um ein beständiges Bitten, Suchen, Klopfen. Nicht um ein einmaliges. Das ist eine wichtige Information. Wir hören in diesem Leben niemals auf mit diesen drei Dingen. Sonst haben wir ein Problem. Als letztes würde ich euch gerne noch 5 Schritte mitgeben. Und denn ich weiß, dass ich sie aufgeschrieben hatte. Aha. 5 Schritte, um Gott besser zu hören. Weil darum geht's doch. Deswegen machen wir ja ganze Seminare zu dem Thema. Das wird natürlich nicht ersetzt durch diese 5 Schritte, aber das ist ein ganz simpler, einfacher Einstieg, um mehr von Gott zu hören und die richtigen Quellen anzuzapfen. Schritt 1, um Gott besser zu hören, ist, höre nicht nur mit deinen physischen Ohren auf das Wort Gottes, sondern auch mit den Ohren des Herzens. Hierzu muss ich manchmal Zeiten nehmen, um darüber nachzudenken. Christliche Meditation könnte man das nennen. Nachdenken über das Wort. Ihr habt diese Punkte auch in eurem Handout, nur für den Fall. Ihr dürft aber auch gerne fotografieren. Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ist das nicht schön? Nicht nur wir stehen vor der Tür, sondern auch Jesus steht vor unserer Tür. Und ich glaube, bei einigen steht er gerade heute. Vielleicht Leuten, die jetzt gerade im Livestream sind oder auf irgendeine Weise später diese Botschaft hören. Vielleicht ist er schon am Klopfen, du hörst es schon. Er klopft ungeduldig, aber voller Liebe und voller Erwartung. Zweitens, stelle das Wort an die erste Stelle in deinem Leben. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr. Wie wichtig ist das Wort Gottes? Wie viele Tage verbringst du, ohne eigene Zeit im Wort Gottes zu haben? Wenn es diese Zeit noch gibt, kehr um. Ich sehe immer wieder Leute, die kommen und sagen, warum habe ich nicht das, was Person X oder Y hat? Und wenn ich dann frage, wie ist denn dein geistiges Leben, dann wundere ich mich oft gar nicht mehr. Sag ich, ach, du hast keine Zeit im Wort? Ja, einmal in der Woche gucke ich mal kurz rein. Ja gut, wo soll es denn herkommen? Wo soll denn der Waggon gefüllt werden mit, wenn ich keine Zeit im Wort Gottes habe? Wie Iris es vorhin in der Einleitung sagte, wir müssen mehr Zeit im Wort verbringen. Ja, aber ich mache lieber das oder das. Es gibt sogar Christen, die sagen, ich bete lieber oder ich mache lieber Lobpreis oder ich helfe lieber in der Gemeinde. Das sind alles Ehrenwerte und gute Dinge, die ihren Platz haben. Aber nichts ersetzt deine Zeit mit dem Wort. Gar nichts. Gar nichts. Wir sind eine Wortgemeinde. Das Wort Gottes ist das Zentrum auch dieses Gottesdienstes, wie jedes unserer Gottesdienste. Das Zentrum von jedes unserer Zelttreffen. Weil wenn das Wort nicht das Zentrum ist, dann ist irgendwas anderes das Zentrum. Und wenn es Lobpreis ist zum Beispiel, können wir leicht in die Extreme reinrutschen, dass wir unseren Gefühlen mehr nachhängen als dem Wort. Es gibt ja Lobpreislieder, die sind eher psychedelisch als wirklich wortabhängig. Habt ihr vielleicht schon mal so Lieder gehört? Da singt man irgendwelche tollen Sachen, die fühlen sich auch gut an. Aber wenn du sie dann mit dem Wort vergleichst, denkst du, was singe ich hier eigentlich? Leidensevangelium oder Armutszeugnis oder ist Krankheit sogar teils als Gottes Prüfung gesehen werden. Hey, hallo, prüf, was du sagst, was du redest, was du in deine Ohren hineinlässt, denn das ist, was du haben wirst, wenn es hart auf hart kommt. Drittens, treffe eine unumstößliche Entscheidung, all das zu tun, was er dir aufträgt, egal was. Das ist die größte Entscheidung, die du treffen kannst in diesem Leben. Jesus hat die getroffen, als er im Garten Gethsemane kniete und das Kreuz vor ihm lag. Als er sagte, Vater, wenn es geht, lass den Kelch vorübergehen. Aber, das wichtigste Aber der Weltgeschichte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das war genau das, was es brauchte, um uns zu retten. Und das ist genau das, was es braucht, um Menschen zu dienen, die in deiner Umgebung sind oder vielleicht ganz weit weg sind heute von dir. Weil er braucht deine Erlaubnis. Ich weiß nicht, ob er dich nach Afrika schickt oder nach Allendorf oder in irgendeine andere Stadt oder in irgendein anderes Dorf. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß, dass wenn du das tust, was er dir sagt, du immer richtig läufst. Es wird auch deswegen nicht immer alles leicht sein. Manche Dinge sagt er dir und du musst erstmal ein paar Türen aufbrechen, so bildlich gesehen, und merkst, boah, es ist gar nicht so einfach, den Willen Gottes zu tun, weil Widerstände da sind, geistliche Widerstände, die Dinge, die Türen zuhalten wollen. Aber ich sag dir, wann immer du ihm folgst, kommt er folgt. Letztendlich brichst du durch. Wie heißt es in Johannes 14, 15? Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Für ihn ist das ein Liebesbeweis, dass du sagst, okay Gott, wenn du es willst, ich kündige den Job, ich kaufe das Auto, ich mach den Dienst, ich gehe in das Land, ich spende diese Summe. Gott, hier bin ich. Best life ever, wenn du so lebst. Es wird nie langweilig, versprochen, nie. Viertens, diskutiere nicht mit Gott, glaube einfach, was er sagt. Ja, wie weiß ich denn, was Gott sagt? Sein Wort ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Diese beiden haben den Titel Wahrheit für sich gepachtet. Alles andere sind Wahrheiten für gewisse Bereiche, in gewissen Zeiten. Aber die beiden, das Wort und der Herr, sind die Wahrheit. Jetzt wollen wir nicht diskutieren, wie ist die Bibel entstanden, all diese Dinge. Die Frage ist, was du glaubst. Das entscheidest immer du. Du findest immer Argumente gegen was oder für was. Das Kind vom Anfang des Videos, den wir gezeigt haben, das glaubt etwas. Das stellt sich die Dinge vor, wie es irgendwo sie gesehen hat, in irgendeinem Actionfilm oder irgendwas. Ich möchte mir die Dinge genauso vorstellen, wie die Bibel sie mir sagt. Ich möchte sagen, das ist meine Wahrheit, weil das ist die Wahrheit und die mache ich zu meiner. Und das ist mein Lebenshandbuch. Ich habe darüber schon mal gesprochen, in das Lebenskonzept. Du kannst verschiedene Dinge tun. Du kannst auch nur Teile der Bibel nehmen, nimmst noch ein bisschen was vom Islam dabei oder was von esoterischer Lehre oder so. Und du wirst immer herausfinden, es funktioniert nicht. Obwohl Wahrheit dabei ist. Es funktioniert nicht. Wenn es hart auf hart kommt, es funktioniert nicht. Das Wort Gottes funktioniert. Das trägt dich stabil und sicher, egal wie das Wetter draußen ist. Du kommst durch und du kommst zum Ziel an. Deswegen heißt es in Markus 4, 24, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Unser Maß ist nicht egal. Fünftens, übe dich jeden Tag darin, die Stimme des guten Hirten in deinem Innern zu hören. Denn wie sagt Jesus im Johannes 10, die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. So, das Ergebnis eines solchen Lebensstils des entschiedenen Gebets lesen wir da dann in Matthäus 7, Abvers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, der sie hört und sie tut, der sie hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, hört und nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Ich wiederhole, diese Stürme waren dieselben. Sie kommen auf beide Häuser. Krankheit kommt vorbei, Not kommt vorbei, Versuchung kommt vorbei. Aber die auf dem Felsen gegründet sind, haben die Antworten und haben die Hilfe. In Form des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Für den Sieg, nicht für die Niederlage. Ich fasse zusammen. Alle drei Begriffe fordern uns auf, aktiv zu werden. Wir sollen aus unserem Sessel der Bequemlichkeit aufstehen und uns bereit machen, den zu suchen und zu finden, bei dem allein echtes Leben ist. Wir sollen darauf Acht haben, dass die in uns wohnenden Bilder der Hoffnung positive, göttliche, biblische Bilder sind, die unseren Glauben in Gang setzen und nicht Bilder, die von Angst, Sorgen und negativen Umständen oder Erwartungen geprägt sind. Jetzt bitte ich, dass wir zusammen aufstehen. Ich möchte zwei Dinge tun. Ich möchte zunächst ein Gebet sprechen, ein Hingabegebet an Gott. Und jeder, der sagt, ich bin gerade nicht wirklich mit Gott verbunden, bin abgefallen, ich lebe wieder mein eigenes Ding, das ist eine Chance für dich. Genauso wie für den, der jetzt hier das hört oder auch online oder anders, wie wenn du sagst, ich habe noch nie mein Leben Jesus Christus gegeben, dann ist das jetzt dein Gebet, was du sprechen kannst, um klare Sache zu machen. Aber ich warne dich, in diesem Gebet sagst du nämlich genau dieses. Du sagst, Gott, dein Wille geschehe in mir und durch mich. Darum geht's. Okay, wenn du das möchtest, sprech mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Lebensschuld gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt alle Sünde meines Lebens. Bitte vergib mir und mach mich rein. Ich entscheide mich heute. Ich will dir folgen, Herr. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Bleibt mal kurz stehen. Wer von euch hat dieses Gebet heute ernsthaft zum ersten Mal oder weil es nötig war, einfach ganz neu gebetet? Kann ich die Hände sehen? Gut, dann kommt jetzt ein zweites Gebet. In diesem zweiten Gebet möchte ich Raum geben, dass ihr die Bilder ablegt, wo ihr überführt worden seid heute Morgen, dass es falsche Bilder sind, die in eurem Waggon hängen. Negative Bilder, Bilder von Angst, von Sorgen, von irgendwas, was auch immer dir Gott gezeigt hat oder jetzt zeigt. Ich möchte, dass du das ablegst. Ich möchte, dass du das jetzt formst, kurz für dich leise aussprichst, in deiner Hand nimmst. Mach mal so, wenn du was hast. Nimm's in die Hand. All die alten Bilder, Sorgen, Ängste, Nöte. Wir machen jetzt das, was der Herr gesagt hat. Er hat gesagt, werft alle eure Sorgen auf mich, denn ich bin besorgt für euch. Das machen wir jetzt. Wir nehmen die in die Hand. Jetzt holst du aus und wirfst das Zeug ans Kreuz. Okay? Zack. Wunderbar. Steht das Kreuz? Steht noch. Seht ihr? Egal, wie groß das war, das Kreuz steht noch. Und jetzt, Vater, mach mal eure Hände auf. Jetzt bitte ich, Vater, dass du die Hände füllst. Jetzt als Symbol für unseren Waggon, für unser Bild der Hoffnung. Ich bete, dass du jetzt ein neues Bild hineinlegst in jeden Mann, jede Frau hier. Ein göttliches Bild, ein zuversichtliches Bild, ein Bild der Hoffnung, ein Bild dessen, was du für uns bereithältst. Ja, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Yes, Lord. Wer von euch empfängt gerade was? Wer empfängt was? Okay, mehr? Na, komm, empfangen. Wenn du noch nicht empfangen hast, empfang weiter. Da ist was. Gott, schenk du, Heiliger Geist, schenk du jetzt Klarheit. Öffne unsere Augen, dass wir sehen. Öffne die Augen unseres Verständnisses. Die Herzenstüren, mach sie auf. Lass uns sehen und hören, was du für uns hast. Danke, Herr. Wenn du so ein Bild der Hoffnung hast, sag einfach mal laut Amen. Okay, okay. Jetzt möchte ich, dass ihr euer Handy rausholt. Das machen wir nicht oft im Gottesdienst. Hol ein Handy, wenn du so ein Bild hast und ein Handy hast, hol es mal raus. Jetzt schreibst du dir selbst eine Nachricht, egal, SMS, E-Mail, und schreibst mit ein paar Stichworten das auf, was dein Bild der Hoffnung ist. Und schickst es dir, jetzt. Okay? Tippst dir ein, so dass du es nachher, wenn du zu Hause bist, wiedererkennst. Muss jetzt nicht ausformuliert sein, manchmal reicht ein Wort oder ein kurzer Satz. Schick dir das Bild der Hoffnung. Weil wisst ihr, der Teufel ist ein Räuber. Er liebt es, diese Bilder wieder zu klauen. Und manchmal kommt man heim und wo war es noch gleich? Lass es dir nicht rauben. Manche Dinge darf man sich schicken, immer wieder. Da darfst du die Technik mal nutzen, dass sie dir dient. Halleluja. Ihr habt all die Unterlagen, die Informationen auf dem Handout. Das kriegt ihr zum Schluss des Gottesdienstes. Und jetzt freue ich mich auf meine wundervolle Frau, die mit uns das Abendmahl feiert.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.